Bechallach heißt unser Wochenabschnitt. Und damit begrüße ich Yuval Lapide zu seinem Shabbat und alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Bechallach, das heißt, als Pharao schickte das Volk Israel, da schickte er sie nicht zu den Plishtim, damit sie nicht umkehren nach Mitzrayim, wenn sie Krieg sehen. Wir sind ja jetzt seit der Gründung des Staates Israel in einer anderen Situation. Das Volk der Juden ist nach Israel eingewandert, obwohl es immer Krieg gab. Und sie sind nicht zurückgekehrt in die Diaspora. Es geht in unserem Wochenabschnitt Bechallach ab 2. Mose 13, 17 viel um Krieg. Und damit sind wir natürlich auch der gegenwärtigen Kriegen. Was denkst du, lieber Yuval?
Lieber Witlef Minich, was ich denke, was ich fühle, was ich predige, es könnte mehrere Stunden erfüllen. Okay. Liebe Freunde und Freundinnen von der Hafta, ich begrüße alle meine Kollegen und Kolleginnen, alle sind herzlich zu begrüßen. Ich bin noch in Unterfranken, bald hoffentlich in Israel. Sehr aktiv. Sie sehen einige Karten, die mit Israel, die mit Deutschland zusammenhängen. Und ich freue mich sehr, dass Hashem, Gott, es gefügt hat. Ich darf heute endlich mal über Bechallach sprechen. Sonst habe ich nicht Bechallach interpretiert. Ein riesiges Thema. Allein die Shirat Moshe, das Lied des Mose in 15, will ich heute anschauen, denn sonst komme ich überhaupt nicht zum Ende. Es gibt auch den Amalek-Krieg, der sich spontan entspinnt. Es gibt die Worte Gottes bei den ersten Stationen, die Hashem wandert mit dem Volk. Aber ich will mich fokussieren, damit wir nicht zu weit kommen und gar kein Ende finden auf das Shirat Moshe. Was ich dazu zu sagen habe, es sind verrückte Zeiten ohnegleichen, ungebrochen. Tams Vorschlag wird heftig diskutiert. Ich habe heute Morgen mit Arabern gesprochen, die auch israelfreundlich sind, mit Israelis, mit Drusen, allen telefoniert. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, liebe Freunde und Freundinnen von Hafta, als Emunah, Emunah, Emunah. Der Glaube, der Glaube, der Glaube, wobei Emunah im Judentum bedeutet eine Verankerung in Gott, eine feste Stabilisierung, eine Verortung in Gott, der alles trägt. Es sind so verrückte Vorschläge überall und so viele Entgegnungen auch europaweit, aber nicht die Stimme des Volkes wird entscheiden, sondern die Stimme Gottes. Ich würde gern dieses wirklich politische Lied mit Ihnen anschauen, das kenne ich seit meiner Kindheit, Shirat Moshe, das Lied in Mose, in 15. Ein paar Worte genannt. Asia Shir Moshe of Neisa, der Schraz, Sotla Adonai Vajabulemo, Adonai Shmichama, Adonai Shemo, Sus Verochmo, Ravayam. Auf Deutsch macht die Buba traditionell. Damals sang Moshe und die Söhne Israels ihm diesen Gesang. Sie sprachen im Spruch: Singen will ich ihm, denn hoch stieg er, hoch, Adonai, das Ross und seinen Reiter schleuderte ins Meer. Ich will gleich mit einer Anomalie anfangen, mit einer, die hier ins Auge schreit, die nicht korrekt wiedergegeben wurde, weder von Buba noch von anderen Übersetzern. As Yashir Moshe, der Hebräisch kann, Yuchin Yudresh, weiß, dass es streng genommen nicht ist, damals sang, sondern damals wird singen. Das ist eine Anomalie der hebräischen Sprache im Kontext eines großen Gesangs. Es müsste ja heißen As Shar Moshe in der hebräischen Grammatik. Damals sang er. Aber es steht da, damals wird er singen. Und die Rabbiner fragen sich schon seit Jahrhunderten, warum steht As Yashir und nicht As Shar? So als würdest du lesen, weiß ich, in einem großen Epos der deutschen Sprache und Faust wird gehen zu Mephisto und ihm das mitteilen. Es müsste heißen, bei Goethes Faust ging zu Mephisto und sagte ihm in dem Epos des Faust. Die rabbinische Deutung ist, dass es in jeder Generation einen Grund gibt, Gott zu besingen und Gott zu danken. Das ist, Mose hat dieses Lied gesungen, das jeder jüdische Junge, jedes jüdische Mädchen natürlich auswendig kennt. Ich muss das vor 100 Jahren auch auswendig lernen in Israel. Heute, wenn ich mich intensiv konzentriere, kann ich das auch auswendig sagen. Ich muss mich nur einmal in den Text einlesen, dann habe ich es auswendig. Gott wird uns Gründe geben, in jeder Generation ihm zu danken, ihn zu besingen. Das ist die Idee von As Yashir Moshe. Das heißt, dieses grundlegende Lied, das erste große Lied in der Tora Israels, ist ein Lied, das wegweisend ist, das perspektivisch ist, das nicht nur auf den Vorgang der Befreiung der Ägypter abzielt, sondern ein Konstrukt ist, ein Narrativ, das uns Juden begleitet in allen Generationen. Gott wird uns in jeder Generation Kraft geben und Inspiration geben, ihn zu besingen und ihn zu loben. Indem wir zum Beispiel singen, die Sprache, singen will ich ihm, ich will hinausschreien, ich will ihn preisen, denn hoch stieg er und alles hat er ins Meer geworfen. Warum ist das so wichtig? Warum ist das Werk der Befreiung aus Ägypten epochal? Weil die Mitzrim, die Mitzraimiter ein Paradigma sind. Sie sind ein Konstrukt einer Gruppe, die Menschen unterdrückten, die uns in die Enge trieben. Mitzrayim heißt ja die Enge, die Beengten. Das ist ein Konstrukt, ein spirituelles Konstrukt. Das heißt, sie waren das erste Volk, das uns unterdrückte und das zentrale Volk, das uns insgesamt 210 Jahre behelligte, beknechtete. Und dementsprechend ist der Sieg eine Wegweisung für alle Juden und in allen Generationen. Das heißt, die Befreiung aus Ägypten ist nicht einfach eine Befreiung aus einem versklavten Zustand, neben vielen anderen, sondern es ist das Uhrwerk der Befreiung. Wir wurden befreit aus einer Versklavung, die uns erniedrigen wollte und die uns dennoch mit Gott zusammenfügte, zusammenschmiedete wie keine andere Versklavung, die wir hatten. Keine wird so besungen, keine ist so thematisiert in den täglichen Gebeten und am Schabbat wie jetzt die Yetziat Mitzrayim, die Befreiung aus dem Ägypten. Und darum ist der Gesang ein so großer, nach keinem großen Befreiungsschlag hat ein Prophet, ein Künder, wie Martin Buber ihn nennt, dermaßen starke Worte benutzt, um Gott zu preisen für diese Befreiung aus der Urverknechtung, die nicht nur eine körperliche, sondern eine spirituelle war. Und das Lied ist immens theokratisch, immens theokratisch. Mein Stolz und Seitenspiel heißt meine Freude, sagt er in zwei, meine Freude und Seitenspiele. Er hatte gar keine Seite gehabt, aber er will damit sagen, ich will es für alle künftigen Generationen besingen mit Instrumenten, damit es künftig besungen wird. Und es wird ja heute in den Synagogen gesungen. Es gibt Juden, die Shirat Moshe jeden Morgen in Psukei Desimra, in den frühen Morgengesängen alltäglich, nicht nur einmal im Jahr, jetzt am kommenden Schabbat singen, sondern jeden Schabbat besingen als Ausdruck unserer Freude über den ewigen Sieg in jeder Generation. So sagt ein Vers 2, mein Stolz und Seitenspiel ist er und wahrt meine Freiheit, mein Schutzgott, der, ich rühme ihn, meines Vaters Gott, ich erhebe ihn. Es ist so ein strotzendes, gottzentriertes, theozentrisches Lied, das einem hier entgegenstrahlt. Er verherrlicht Gott, denn es ist Gottes Wirken, das den Sieg errang. Gott hat das Exil herbeigeführt in Ägypten, Gott hat den Exodus herbeigeführt und Gott hat die Rückkehr herbeigeführt. Gott hat das Exil herbeigeführt, Gott hat den Exodus herbeigeführt und Gott hat die Einführung in das Land Israel herbeigeführt. Darum wird Gott verherrlicht. Moshe, der aus dem Wasser gezogen ist, verherrlicht seinen Gott, der diese Tat vollbrachte. Und dann der große Satz, der viele Gemüter, viele christliche Gemüter, das kenne ich seit 100 Jahren, provoziert. Adonai ish milchama, Adonai shmo. Tausendmal habe ich das schon seit dem 7. Oktober vermittelt. Gott, er ist ein Kriegsmann. Hier er, sagt er, sein Name. Das ist sehr provokant. Wie kann ich Gott einen Kriegsmann nennen? Adonai ish milchama, ganz deutlich, ganz unumwunden. Wie geht das? Wie kann er so etwas sagen? Weil Gott auch diese kämpferische Seite hat. Ich weiß, viele Christen mögen das nicht. Insbesondere Freikirchler mögen das gar nicht, lieber Rekev. Wir sind sehr empfindlich, um nicht zu sagen aggressiv. Wenn wir Juden, insbesondere ich ihn gerne 15:3 zitiere, Gott ist ein Kriegsmann. Nicht Gott liebt den Krieg oder weiß ich, Gott ist im Krieg. Er ist ein Kriegsmann. Adonai ish milchama, Adonai shmo. Der Krieg ist unausbleiblich. Das ist unabhängig vom 7. Oktober. Das wissen wir, wie du recht sagst, du alter, glühender Israel-Freund Rickliff aus Lüders bei Hamburg. Du weißt das ja mindestens so gut wie ich und wir alle anderen. Das Land Israel ist im Krieg geboren. Und sie wissen auch, dass das Wort Israel der Kämpfer Gottes bedeutet. Der Kämpfer Gottes ist das Land und Gott selbst ist der Kämpfer Israels, der Kämpfer Israels. Das heißt, es ist eine Kampfsituation, die dem Namen innewohnt. Medinat Israel, das heißt ja nicht das Land von, weiß ich, Jakob. Jakob hieß ja der Mann ursprünglich, bevor er umbenannt wurde in Genesis 32 in Israel. Es heißt nicht das Land Jakob, sondern die Gründer Israels haben sich auf Israel geeinigt. Und vorher war schon in ganz Europa der Name geläufig, israelitische Kultusgemeinde Lüders oder Wien. Israel hat mit Kampf zu tun. Es ist ein kämpferischer Name, es ist kein Schmusename. Und wir heißen auch nicht nach Abraham. Land Abraham. Abraham war ja der erste Stammvater. Und dann kommt Yitzhak, dann kommt Jakob, und dann kommt Israel, nachdem er umbenannt wird. Dieses Thema Israel und Adonai ish milchama ist unsere zentrale Essenz. Wir müssen kämpfen. Es gibt auch spirituelle Kämpfe natürlich, nicht nur die materiellen und militärischen. Aber Moshe verherrlicht Gott, der unter anderem ist. Er hat ja 1000 Titel in der Bibel. Ist auch ein Fels und es ist eine Mutter, die über ihre Jungen achtet in Jesaja, Jeschajau. Aber er ist auch ein Kriegsmann, der uns führt. Und die Kriege Gottes sind unausbleiblich. Wir müssen jetzt keine panoramische Betrachtung in der Tora machen, aber die Kriege strotzen ja in der Bibel, den sie allein Sefer Joshua nehmen, das Buch Joshua. Oder das Buch Shoftim, aus dem übrigens die Haftara stammt, auch ein großes Lied, nachdem ich ja meine Frau benannt habe, Deborah, die sie alle herzlich grüßt mit ihrer Webseite, die ich wieder erwähnen möchte, deine-wurzel.de. Deborah Lapide, meine Frau, wird an diesem Schabbat in Anführungszeichen verherrlicht werden, wird erwähnt werden, denn die Shirat Dvorah ist das klassische Pendant zu Shirat Moshe. Auch diese Frau verherrlicht Gott, können Sie nachlesen in Richter 5, Richter 4 und 5. Die Geschichte hat nur zwei Kapitel, in denen sie ebenfalls auf ihre Weise, natürlich einige Jahrhunderte später als Moschee, Gott verherrlichte ihr den Sieg über Sisra und Jabin und die Kananiter, die damals auch brutal waren, ermöglichte. Zwei große Menschen, Deborah, die Richterin, eine der ganz großen Frauen, nachdem ich, wie gesagt, meine Frau benennen durfte, eine Prophetin, eine Künderin, eine Richterin, eine Militärexpertin ersten Ranges, die ihrem Pendant, Barak bin Abinoam, erstklassige Weichenführung gibt, wie er den Krieg gegen die Kananiter zu führen hat, und Moschee, ihr Vorbild, die deutlich sagen, Gott kämpft unsere Kämpfe und wir dürfen uns da nichts vormachen. Orthodoxe Juden sagen immer, alle Kämpfe, die wir kämpfen, sind existenziell und haben bereinigenden Charakter, damit das Böse aus deiner Mitte gebannt wird, wie es immer wieder in der Tora heißt. Und dann steht deutlich, Gefährte und Heerpharaos stürzte er in das Meer. Seiner Drittkämpfer Lese ins Schilfmeer tauchte sie. Immer wieder diese Zentrizität. Gott selbst wirft sie ins Meer. Gott selbst stürzt sie. Gott regelt das gesamte Geschehen des Pharao, des Judenvernichters. Wirbel hüllten sie zu, sie sanken in die Strudel wie ein Stein. Es geht Moschee nicht darum, den Krieg zu verherrlichen, sondern er will dem Volk Israel, das Justament aus der Gefangenschaft herauszieht, verdeutlichen, wisst, was hier passiert. Das ist ein ganz zentraler Krieg Gottes gegen die Feinde. Später in unserer Parasha wird ja auch der Amalek genannt, der erste Angreifer in der Wüste, nachdem sie befreit wurden, und der auch ein Widersacher schlechthin ist, gegen den Gott zu Feld rückt und gegen den Moschee siegt. Und Gott sagt ihm, nimm deine Hände und hebe sie zum Himmel, damit die Kinder Israels siegen. Wenn sie sich auf den Himmel konzentrieren und deine Hände dürfen dann zur Ruhe kommen, dann werden die Amalekiter siegen, wurden auch besiegt natürlich, Gott sei Dank, aber auch durch die Gnade Gottes. Auch durch die Gnade Gottes werden die Amalekiter, der erste Feind auf befreitem Boden, zu Fall gebracht. Mit der Fülle deiner Hoheit sinkt er weiter in Vers 7, erstickst du die wieder, dich empörten. Deine Grimmglut schickst du aus, sie frisst sie wie Spreu. Vom Anbraus, sagt man, dem über deiner Nase, ballten sich die Wasser, standen wie Staudamm, die Strömenden, die Wirbel genannten, gerannen in Herzen des Meers. In sehr poetischer Weise, das muss jedes Kind, wie gesagt, in der Schule lernen, beschreibt Moschee die gesamte Naturerscheinung, die dem Geschehen zugrunde liegt. Die ganze Natur steht auf Gottes Seite. Gott lässt das Meer spalten, die berühmte Spaltung, wodurch die Kinder Israels trockenen Fußes durch das Meer ziehen, dann fallen die Wände, die Wasserwände zusammen und ertränken die Ägypter. Ein Naturphänomen, ein riesiges Naturphänomen, das heißt, Gott bemächtigt sich nicht nur der Krieger Israel, der Krieger, die zu Fall kommen und der speziellen Führungsfähigkeit des Moschees, sondern auch der Naturphänomene. Das Justament, manche vermuten, dass damals eine Flut war, das ist sekundär. Und selbst wenn es eine Flut war, ist es ein Wunder, Bruder Rickler, weil es zum Ausdruck bringt, dass Gott im rechten Moment die rechten Kräfte der Natur nutzt, damit alles zusammenbricht und ihr erstickt und ertränkt in die Ägypter im Meer. Sprach der Feind, ich jage nach, ich hole ein, Raub teile ich aus, an ihnen ersattet meine Gier, ich zücke mein Schwert, an ihnen ererbt meine Hand. Die Bosheit des Feindes, des Pharao, der nach 10 Plagen, die wir ja gelesen haben, nicht bereit ist, zur Einsicht zu kommen, immer noch daran festhält, er wird sie besiegen. Er braucht sie, diese Uneinsichtigkeit, diese Wankelmütigkeit eines Despoten, der sich Gott widersetzt und in der letzten Minute immer noch nicht bereit ist einzusehen, dass wir das Volk Gottes sind und sie einholen will, sie zu Fall bringen will. Das kennzeichnet dieses Lied des Moschee. Er betont dem Volk Israel, denken Sie dann, etwa im Jahre 1200 vor, singt er das vor dem Volk, damit sie wissen, es ist etwas Großes nur durch Gottes Gnade passiert. Hier stehen sich antithetisch gegenüber die Bosheit, die Uneinsichtigkeit des Mörders, des Judenmörders Pharao. Pharao übrigens wörtlich übersetzt, damit es für Sie klar wird, ist der Zügellose, der Anarchist, Para, Peirech ein, ist die Wurzel dieses Wortes und bedeutet der Monarchist im Sinn von Diktator, der keine Unterordnung will, der nicht verlässlich ist, der einerseits sagt, wenn mir die Plage kommt, Hagel und die Pest, ach, bitte, nimmt das alles von mir. Ich möchte unbedingt meinen Frieden haben und wenn das von ihm genommen ist, wird er wieder uneinsichtig wie zuvor und sagt, nein, ich lasse euch nicht ziehen. Also die Unberechenbarkeit schlechthin, die Unberechenbarkeit eines Despoten, mit dem man nicht verhandeln kann, den man einfach ausmerzen muss im Klartext. Ich will Ihnen nicht über Hamas heute sprechen, aber Sie können sich natürlich denken, was ich sagen will. Denn wir machen keine politische Sendung, aber es liegt auf der Hand, was ich sagen will. Es gibt unberechenbare Mörder, die nicht zuverlässig sind. Einfach nicht zuverlässig sind. Mit denen kann man nicht verhandeln. Auch diese Verhandlung, die derzeit läuft, will ich nur mit großer Fragezeichen und großer Fragestellung bedienen. Diese Menschen wie Pharao sind nicht berechenbar. Versprechen einerseits das Blaue vom Himmel, es wird alles in Ordnung sein, zieht aus, opfert eurem Gott in der Wüste, kaum ist die jeweilige Plage, der 10 Plagen vorbei. Nein, Rickliff, Das kommt nicht in Frage. Ihr bleibt bitte schön hier. Und das längst vor der Verhärtung des Pharao. Das Thema Verhärtung habe ich schon in diversen Sendungen geklärt. Die Verhärtung Gottes kommt erst dann, nachdem er sich eigenständig entschieden hat, ich will es nicht tun. Das steht in Exodus 7 bis 13. Er hat sich nicht bereit erklärt, aus Einsicht die Kinder Israels ziehen zu lassen. Und dann erst kommt Gott und verhärtet sein Herz, um ihn zu dokumentieren. Ich nehme dir auch die Freiheit der Wahl. Ich nehme dir auch die Freiheit der Wahl. Wenn du denkst, du bist ein freier Mann, zeige ich dir, indem ich dein Herz in die bösartige Richtung stelle und richte, in der du bist, sodass du nicht mehr Herr deiner eigenen Entscheidungen bist. So unfähig bist du, dich zu propagieren und dich zu produzieren. Du kannst gar nichts ohne Gott. Du winselst bei jeder Plage, dann wirst du reumütig, das ist doch kein gestandener Mann. Das ist doch kein Mannsbild, wie die Bayern sagen, in deren Gefilde ich wohnen darf. Das ist doch kein Mannsbild. Der einerseits Ja sagt, Nein sagt, wie kann man so einen Menschen ernst nehmen? Das ist doch eine einzige Witzfigur. Das will ja die Bibel zeigen. Wie unseriös solche Monarchen, solche Despoten sind, auf was ich überhaupt nicht verlassen kann. Jeder Vertrag wird doch nach 10 Sekunden wieder zerrissen. Modern Deutsch gesprochen, geliebter Rickliff. Das heißt, das will die Bibel zeigen. Dieser Mann ist unzuverlässig. Und darum verhärtet ihn Gott, weil er ihm sagt, weißt du was, wenn du dich so massiv entscheidest, gegen dich selbst vorzugehen, dich selbst zu belügen und zu betrügen, indem du einerseits versprichst, sie ziehen zu lassen und dann wieder rückfällig wirst, ja, dann mache ich das Gleiche mit dir auch. Dann bist du nicht mehr ernst zu nehmen. Dann verhärte ich dein Herz und du weißt ja selbst dann gar nicht mehr, was du sagst. Wusstest es von Anfang nicht, jetzt mache ich es noch deutlicher. Das ist der Sinn der Verhärtung. Kurzum, wer gleicht dir? Und dann wieder, immer wieder, der Fokus auf Gott. Du machst das alles. Und Gott hat es ja gemacht. Wer verhärtet ihm sein Herz? Das macht er doch nicht aus sich selbst. Wer bringt die Wunder? Wer bringt diese Wunder in Ägypten? Natürlich der Gott der Schöpfung, den er verleugnet. Warum? 11. Wer gleicht dir unter den Schutzgöttern? Du! Wer gleicht dir? Hehrer in der Heiligkeit, furchtbarer in der Preisungen. Wunderstäter, er verzückt sich in großartige Hymnen der Verherrlichung Gottes. Es geht ihm immer nur um Gott, Moschee. Und das ist wichtig, damit wir das beachten. Die Antithese gegenüber Amalek und gegenüber Pharao ist eindeutig Adonai. Darum kommt ja in dieser Geschichte sowohl die Befreiung und die Vernichtung Pharaos vor, als auch die Vernichtung des Amalek. Auch ein wildes Volk, das unzuverlässig ist, das uns beneidet, weil wir frisch kommen aus der Versklavung und sie denken, uns auslöschen zu können, weil wir wehrlos sind, was wir ja waren. Völlig ermattet aus der Versklavung zurückgekommen, Stichwort, Entschuldigung, wenn ich das kurz sage, ermatten. Die Befreiten aus den Vernichtungslagern werden dann überfallen von anderen Menschen. Wir kommen gerade aus den Vernichtungslagern raus und dann kommt der nächste Feind und gönnt uns nicht den Sieg über diesen Mörder und will uns zu Ende vernichten. Beide besiegt Gott. In beiden Fällen ist Gott natürlich der Hauptakteur, geliebter Rekiff, in beiden Fällen. Und darum sagt er ganz klar, wer gleicht dir? Wer bist du? Du bist derjenige, der die Preisungen bekommen wird. Und er ist der erste, wenn du so willst, der erste Preissinger, der erste Psalmensinger, liebe Freunde und Freundinnen von Jubel und Rekiff. Der erste Psalmsinger ist er, das ist ein großer Psalm. Ein großer Psalm, den er singt. Martin Buber sagt immer statt Psalm Preisung, um das griechische Wort zu meiden, das in die griechische Tradition führt, als die Lieder gedichtet wurden durch Euripides etc. Er versucht ja griechische Worte zu vermeiden, Martin Buber. Darum spricht er auch nicht von einem Propheten, sondern von einem Künder, deutsches Wort. Und nicht von Psalmos, das alte griechische Wort mit den Vorstellungen der Griechen, sondern von Preisung, was ich sehr schön finde. Du bist der Gott der Preisungen. In 12, du streckst deine Rechte, die Erde verschlingt sie. Du lenkst mit deiner Huld, mit deiner Gnade das Volk, das du erlösest, leitest mit deinem Sieg zur Stätte deiner Heiligkeit. Die Vision wird aufgeführt. Du, immer wieder du, die Theozentrizität, die Theozentralität. Du lenkst mit deiner Gnade dieses Volk, das du erlösest am Suga Alta. Es geht wirklich um einen ganz theologischen Kontext. Du hast sie erlöst aus der tiefsten Versumpftheit. Sie wissen, es gibt ja einen Midrasch, der sagt, dass die Kinder Israels bedingt durch den Einfluss der Ägypter, durch den heidnischen Einfluss selbst ja schon auf die 49. Stufe der sogenannten spirituellen Versenkungsstufen gesunken sind, bedingt durch diesen scheußlichen Einfluss. Und wenn Gott nicht gekommen wäre, durch den Todesengel, der ja die 10. Plage durchführte und sie gerettet hätte, wären sie selbst in die 50. und das ist sozusagen die finite Stufe. Die finite Stufe. Dann wären sie komplett unerlösbar geworden, laut diesem netten Midrasch. Und darum bedurfte es 49 Tage später, auch ein schöner Midrasch, 49 Tage nach der Befreiung aus Ägypten, nach dem Pesachfest nach Ägypten, des Shavuot-Festes. Weil sie auf der 49. Stufe anlangten, der Unreinheit durch ihre Verderbtheit infolge der Nachahmung der heidnischen Praxis, mussten sie zu Wiedergutmachen 49 Tage ab Pesach warten. Und am 49. Tag abends, sprich kurz vor dem 50. Tag, bekamen sie das Shavuot-Fest und die Vergabe der zehn Worte als Korrektur für ihre Versumpftheit in Ägypten. Übrigens auch als Korrektur die 10 Gebote, die 10 Worte, die wir am Sinai bekamen, am 6. Sivan, am 50. Tag, nach Pesach sind Ausdruck der
Korrektur, die wir bekamen, die zehn Worte, die wir bekamen von Gott, sind eine Korrektur für die 10 Plagen oder die 10 Schläge, wie sie heißen, die die Ägypter bekamen. Das heißt, wir bekommen auch eine Korrektur, wir Juden, weil wir nicht sehr elegant mit unserem Gott umgingen in Ägypten, sondern auch sehr versumpft waren, sehr imitatorisch, sehr sklavisch veranlagt waren. Darum mussten wir 49 Tage zählen, zur Korrektur für die 49. Stufe der Verunreinigung, und am 50. Tag bekamen wir die 10 Gebote, die 10 Worte, streng genommen, gemäß den 10 Plagen, die die Ägypter bekamen. Da ist eine sehr große Parallelität zwischen der Züchtigung Gottes uns Juden gegenüber, der Korrektur Gottes uns gegenüber und der noch viel drastischeren Korrektur Gottes den Ägyptern gegenüber, den Mitzreimitern, den Beengten. Mitzreim kommt von Zahl, Enge. Dann geht es weiter, die Völker, jetzt wird es spannend, in 14, jetzt wird es spannend. In 14 kommt ein ganz großer Satz, der passt natürlich zu uns ideal, habe ich gerne schon mit einem Rabbi besprochen. In Israel, die Völker hören es und erzittern, taumel fast die Insassen Philistins. Die Philistiens. Und es gibt einen Rabbi Saad Yagaon im 9. Jahrhundert, der sagt, diese Insassen Philistiens sind die Palästinenser. Das sind die, Sie wissen ja, dass das Wort Palästinenser von Philistia kommt. Und Philistia ist ein Name, der im Hebräischen schon bekannt war. Damals gab es ja schon die Philister, auch im Buch der Richter und natürlich damals schon in den Wüstenwanderungen. Philistia wird jetzt zurückgeführt auf Pleshet, Liflosh. Hey, Lamedjin ist ein hebräisches Wort, das bedeutet Eindringen. Das sind die Eindringlinge, weil bekannt ist historiografisch, dass die Philister ursprünglich zu Ägypten gehörten und sich separierten, längst vor unserem Pharao, weiß ich, 1500 vor, 1400, 1600 vor. Sie separierten sich, lösten sich los, kämpften sich frei und ließen sich im heutigen Gazastreifen nieder, waren aber ständig ein umtriebiges Kämpfervolk, das nicht Ruhe gab, sondern weiter expandierte. Sie expandierten sich nicht nur von Ägyptern weg von den Mitzrim, sondern wollten dann im Gazastreifen weitere Länder erobern. Ein an den Ägyptern angegliedertes Volk, das streng genommen nicht ägyptisch war, sondern erobert wurde von den Ägyptern. Und diese Völker machten sich natürlich permanent aggressiv bemerkbar. Schauen Sie sich im Buch der Richter an, der Kampf Simsons gegen die Philister und der Kampf Davids gegen die Philister und der Kampf Salomons in den Philister. Die sind permanent ein Zankapfel, ein ruinöser Zankapfel. Und Justament sagt hier Gott in 15,14, die Völker hören es, alle hören, was hier passiert. Und Panik befällt die Insassen Philistiens. Gestern schickt mir das der Rabbi aus Israel und sagt, siehst du, passt das nicht in unsere Zeit? Da Donald Trump den Vorschlag macht, amerikanische Soldaten zu präsentieren im Gazastreifen und die Philister, die Gaza-Menschen, sprich die Hamas-Mörder, zu exterritorialisieren, sprich in ihre arabischen Länder zu bringen, das löst natürlich Panik aus, denn Donald Trump ist ja keine kleine Mickey Maus, wir wollen noch nicht bekannt ist, was er umsetzt, aber es ist ein großer Schrei, den hier Moschee ausdrückt. Taumel, Panik, sagt Martin Buber, erfasst die Insassen Philistiens, sprich die Philister, sprich die Palästinenser, aus Philistia entstanden. Zusammenschrecken da die Häuptlinge Edoms, die Leidwiener Moab, sie fast ein Beben, alle zittern. Die Welt hat Angst natürlich, weil jetzt Tachlis gesprochen wird, schon längst vor Donald Trump, weil wir ja Gott sei Dank, wir Juden und wir Israelis, Israeliten und Israelis, gezeigt haben, was Gott uns befähigt, mit dem hohen Blutzoll, den leugne ich ja gar nicht. Aber Edom gilt ja, wir wissen ja, Edom in der biblischen Nation gilt ja als Vorläufer der Europäer und der späteren Kirche Roms, die sich expandierte. Kurzum, die Häuptlinge Edoms, die Europäer, und Moabs, das gilt auch gilt das als Verbündeter der Europäer, sie alle zittern, weil sie merken, so schnell lassen sich die Juden nicht vernichten wie 1933 bis 1945. Sie fast ein Beben, sie zittern. Alle Insassen Kanaans wankern. Ist das nicht schön, Rickler, wie die Bibel uns heute unterstützt bei deiner Parasha? Die Insassen Kanaans zittern. Es ist eine Unruhe da überall. Denn Donald Trump zeigt mehr als Joe Biden, ich stehe zu Israel. Was er umsetzt, ist sekundär, aber er hat es zumindest angekündigt. Und er hat auch, was hat mir meine Frau heute Morgen gesagt, weiß ich, 1000 Verträge sind unterzeichnet, wir kriegen weiterhin Waffen. Kurzum, wir sind potent geworden, noch stärker, als wir unter Joe Biden waren. Vers 16, Entsetzen und Angst fällt über sie alle, sagt Moschee, vor der Größe deines Arms Gottes, verstummen sie wie Stein, bis hindurchschritt das Volk, du, bis hindurchschritt das Volk, das du erwarbest. Ein ganz großer, Atsche avar amcha Israel, asher nachita. Das sind so klassische Worte, die der Text spricht, mit einer Kraft, mit einer Gottzentriertheit, die wirklich beispiellos ist. Für diese frühen Stadien des Judentums. Bis hindurchschritt das dein Volk, er spricht aus, es ist dein Volk, du. Ich bin nur ein Ausführer deiner Aufträge. Ich, Moschee, ich habe es nur getan, weil du mich geführt hast. Ich habe den Stab genommen und das Meer gespalten. Aber wer spaltet das Meer? Selbst wenn manche Naturhistoriker davon ausgehen, es war eine Flut. Und selbst dann, wie kann eine Flut bewirken, dass ein ganzes Volk durchziehen kann, lieber Rickler? Wie kann eine Flut das bewirken? Dass du, weiß ich, mit einem Volk von 600.000 Männern laut biblischer Bezeichnung, plus Frauen, plus Kindern, plus Fremden, wie kann ein Volk so schnell beziehungsweise so gemütlich durchziehen, ohne dass das Wasser zusammenfällt. Das ist doch orchestriert. Erzähl mir nicht, dass das einfach nur eine kleine Flut und Ebbe ist bei dir an der Nordsee, die einfach kommt und wieder geht. Da können nicht in der Nordsee, können nicht 600.000 Menschen, sprich insgesamt 3 Millionen Menschen durchziehen, ohne dass sie ertrinken. Und das verherrlicht er. Bis in Durchschritt dein Volk, du, bis in Durchschritt das Volk, das du erwarbest. Du bringst sie hinein, du pflanzest sie ein auf den Berg deines Eigens, den Grund, den dir zum Sitz du bereitet hast. Er hat die große Vision, dass mit dem Exodus noch nicht das Thema abgeschlossen ist, sondern wir werden 40 Jahre bleiben, wir werden dort gereift werden und dann werden wir natürlich in das ersehnte Land zurückkehren. Es ist ja nur eine Vertreibung aus dem Lande Kanan. Wir werden aber zurückkehren, sagt er. Er hat eine ganz große Vision aufgebaut, weil er weiß, dass wir nicht einfach nur in der Wüste bleiben, das ist ein Übergangsstadium. Wir haben, wenn Sie so wollen, die Triade. Wir haben eine Triade Mizraim, Midbar und Kanaan. Mizraim, Wüste, Midbar, die Sprechstätte, die 40 Jahre Wüste und Kanaan, Knaan auf Hebräisch, die Stätte des Niederwerfens. Kanaan für Sie, wenn Sie die Sprache etwas lernen, heißt die Niederwerfung. Das Land wird niedergeworfen, wird den Feinden entzogen, damit wir Israel die Oberhand gewinnen. Das Heiligtum, mein Herr, das gründeten deine Hände. Das wird der Tempel natürlich genannt. Der Tempel wird hier in großen Zügen genannt. König sein wird er in 18, sagt er deutlich. König sein wird er in Weltzeit und Ewigkeit. Ein klassischer, prophetischer, künderischer Satz. Adonaihim loch leolam va'ed, Adonaihim loch leolam va'ed. So eine große Vision. Du bist der König. Nur du bist König. Du bist unser König und kein Mensch ist unser König. Und er wird in Weltzeit Adonaihim loch leolam va'ed. An anderer Stelle sagt er sogar Königen. Huber liebt ja sprachliche Kreativität. Und darum sagt er, König wird er sein in Weltzeit. König wird er sein, er allein. Er ist der König. Antithese natürlich gegenüber Pharao. Pharao wird entmachtet werden. Er wird dann niederfallen. Aber du bist der wahre König und du wirst zur Weltzeit regieren und du wirst nicht untergehen. Und dann noch kurz dieses Narrativ, das kommt am Ende. Da steht ja, denn es kam Pharaos Mausmacht mit seinem Fahrzeug und seinen Reisigen ins Meer. Zurückkehren ließ er über sie, nicht die Erde und nicht die Flut, sondern er, selbst wenn er sich Naturphänomene bedient, aber es ist er, sagt Moschee. Zurückkehren ließ er über sie die Wasser des Meeres, aber die Söhne Israels, Söhne und Töchter, standen auf dem Trocknen, etc. Dann kommt Miriam, das will ich Ihnen kurz ersparen, die singt auch ein Lied als Pendant, die große Künderin und verherrlicht Gott. Was noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, ganz wichtig, der große Satz, das sind so viele Sätze hier, wir bleiben im gleichen Kapitel. In 15 will ich noch etwas hinzufügen, dann kommt sofort wieder etwas, was typisch ist für die Kinder Israels, nämlich die Unzufriedenheit des Volkes. Das Volk murrte gegen Moschee, sprechen, was sollen wir trinken? Apropos Wasser, noch ein kurzer Gedanke. Die Bibel hat ja einen Konnex, alles hat ja eine Wechselfolge. Kaum sind sie dem Wasser entronnen, dem tödlichen Wasser, das sie ertränkt hätte. Sie sind dem Wasser entronnen. Ich möchte noch eine kurze Perle dazu sagen, eine brillante Perle, mein geliebter Rickleff, der du auch Feinheiten liebst. Moschee heißt ja wörtlich der aus dem Wasser Gezogene. Moschee, sagte die Tante, Tochter in 2,6. Sie nannte ihn Moschee, denn Kiminamai Meshitiu, war die Kreitschmo Moschee, Kiminamai Meshitiu. Interessanterweise seine Heidin ihn Moschee nennt, nicht die Mutter Jochebed und nicht die Schwester Miriam, sondern die Heidin, denn ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Das ist ein klassisches biblisches Verb. Mascha. Mascha ist die Wurzel. Und Limschot heißt aus dem Wasser ziehen. Interessant ist, sagen die Rabbiner, justament dieser Name, der ja nicht gerade sehr ehrenrührig ist, Mirklef, man könnte ihn doch auch nennen, der Judenretter. Es gibt natürlich im Midrash 7 Namen für ihn zusätzlich, aber die Tora bleibt immer bei Moschee. Sie nennt ihn nicht der große Hühne und der Retter der Juden und der Waghalsige und der Partner Gottes. Es gibt doch viel schönere Namen für den größten Mann des Judentums, Mirklef. Es gibt viel schönere Namen. Die Bibel hört immer diesen langweiligen Namen, der aus dem Wasser gezogen hat. Das ist in seiner Kindheit passiert, als er 3 Monate alt war. Warum muss man ihm den Namen geben, bis er 120 wird? Das ist nicht das Feinste vom Verein. Da gibt es so Millionen Möglichkeiten. Und zumal andere Namensänderungen erfahren. Denkt an Joshua, sein Nachfolger. War ja ursprünglich Hoshea und wird Joshua. Und Abraham wird Abraham. Und Jakob wird Israel. Liebe Freunde, mitdenken. Bitte, bitte, bitte. Warum kriegt er diesen langweiligen Namen, bis er schon alt und grau ist? Warum ändert man den Namen nicht wie Abraham in Abraham? Er verdient eine Namensänderung mindestens wie die anderen. Weil, geliebter Rickel und geliebte Freunde, er das Thema sein Leben lang mit sich trägt. Er wurde aus dem Wasser gezogen und darum zieht der andere aus dem Wasser. Das ist die Midrasch-Erklärung. Er wurde durch eine Pharaonentochter, interessant, die Tochter des Pharaos, auch eine Widerstandskämpferin, aus dem Wasser gezogen, im Körbchen, kennen Sie die Geschichte, und wurde am Königshof aufgezogen. Und er ist dem Tod, dem Wasser entronnen. Und der Midrasch sagt, weil diese Urerfahrung ihn begleiten wird und begleiten muss, wird er später, das ganze Volk, 600.000 Mann und Kinder und Frauen und Fremde, aus dem Wasser ziehen, nämlich aus den Wellen des Jamsuf, des Roten Meeres. Das begleitet ihn, dieses Konstrukt begleitet ihn sein Leben lang. Und darum, sagt die Bibel, will dieser Name ihm anhaften, weil es eine programmatische Bezeichnung ist. Überhaupt nicht rühmlich, aber passend, lieber Redcliffe. Er hat diesen Namen verdient und es muss ihn sein Leben lang begleiten, dass er die Kinder Israels auch aus dem anderen Wasser, Wasser steht ja bei Friedrich Weinreb immer für Materialität. Wasser ist ja, unser Körper besteht aus 80% Wasser, Wasser brauchen wir jeden Tag. Wasser ist ein Grundphänomen des Lebens, aber es ist materiell, nicht spirituell. Natürlich wird das Wasser auch konnotiert mit Wasser des Lebens bei Jesaja und bei Jesus und der Samariterin am Brunnen. Aber zunächst mal ist es das Wasser, das wir täglich brauchen, damit wir körperlich existieren. Und dann kann man es auch auf die spirituelle Ebene übertragen, was auch im Judentum praktiziert wird und in späteren Evangelien. Aber zunächst will Moschee zum Ausdruck bringen, das Wasser muss gebrochen, muss gespalten werden. Und jetzt kommt eine Szene, die mit dem Wasser zusammenhängt. Kaum wurden sie gerettet aus dem Wasser, schreien sie, was ist mit dem? Wir wollen Wasser, wir haben kein Wasser. Das leider ist ein beschämender Aspekt, müssen wir aussprechen. In der Wüste gibt es ständige Glas, weil die Kinder Israels sich nicht beherrschen können. Gibt es was nicht zu essen, schreien sie. Wir wollen zurück nach Ägypten, da gab es die Fleischtöpfe. Obwohl das eine Idealisierung ist, wird Ihnen jeder Psychologe sagen, wie ich, die natürlich so nicht stattfand. Da gab es irgendwelches billiges Fleisch, das ihnen hingeworfen wurde. Aber wenn es schwierig wird, dann romantisiert man geliebte Rekleff die Vergangenheit. Die werden auf einmal ideal, obwohl sie gar nicht ideal war. Und wenn es kein Wasser gibt, schnell, was ist los? Wir möchten zurück, dort hatten wir Wasser. Irgendwelches verstunkene Wasser. Und hier schreien sie wieder, weil es kein Wasser ist. Sie murten in 24, was sollen wir trinken? Streng genommen, was werden wir trinken? Und dann kommt was Schönes, 25. Wie er schrie zu ihm, zu Gott, und er wies ihm ein Holz. Das muss ich noch erklären, weil viele Christen das nicht verstehen. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dort legt er ihnen ein Gesetz, hier ist es wirklich ein Gesetz, nämlich eine Vorschrift auf und Recht auf und dort führte er es. Rickle, was bedeutet das? Warum sagt ihm Gott, ein Holz warf er ins Wasser? Was soll das Thema mit dem Holz? Warum ein Holz ins Wasser? Dann wurde es süß. Weil Holz uns erinnert an den Etz HaChaim und Etz HaDaat Tov V'Ra. Ganz alte Geschichte, Rückkehr in den Garten Eden in Kapitel 3. Und da ist die Rede von dem Baum des Lebens. Und ein Holz ist ja ein Etz. Im Hebräischen ist es ja Etz. Etz ist, Holz ist ja der Baum. Es gibt kein eigenes Wort für Holz. Es ist das Wort Holz und Baum sind identisch. Das heißt, da ist eine Anspielung, eine vorsichtige Anspielung auf den Ungehorsam der Kinder Israels. Sie sind wieder ungeduldig, anstatt Gott zu vertrauen. Warum diese Hysterie? Wenn Gott dich doch, Rickle, aus der Versklavung herausholt, lässt er dich dann verdursten in der Wüste. Rickle, warum bist du so ungeduldig? Warum bist du so ungläubig? Gott holt dich heraus aus dem Martyrium Mitzrayim, aus dem Martyrium Mitzrayim. Wird dieser Gott dich dann verdursten und verhungern und verschimmeln lassen in der Wüste? Wo ist dein Glaube? Wo ist dein Glaube? Warum bist du so ungläubig? Jesus sagte es ja 1 Milliarde Mal. Wo ist dein Glaube? Warum ist dein Glaube so klein? Warum bist du so ungläubig? Und das ist die Idee. Gott wirft ein Holz und dieses Holz gehorcht dem Auftrag Gottes. Das ist die Idee dahinter. Dieses Holz, ein kleines Stück Holz, Baum, wirft er ins Wasser, erinnert an den Garten Eden, nämlich Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Sie waren im Böse. Bösen, weil sie ungeduldig sind und ungläubig. Und sofort wird es Süßwasser und verwandelt sich. Das heißt, das Stück Holz gehorcht Gott mehr als die Kinder Israels. Und auf einmal wird es süß und das Wasser wird trinkbar. Und es erinnert an diese alte Spannung. Warum greifst du zur Frucht des Baums der Erkenntnis von Gut und Böse? Warum bist du im Bösen, Rekleff? Warum bist du schon wieder im Bösen, wie damals deine Urahnen, Adam und Eva? Kannst dich nicht mal beherrschen, kannst nicht mal nachdenken, dass Gott dich nicht sterben lässt, weil er dich doch schon befreit hat aus diesem Martyrium, dann kannst du dich nicht mal beherrschen oder an ihn dich wenden, anstatt zu murren und dich zu beklagen. Wende dich doch an Gott. Mache das doch in Ordnung, was damals versagt wurde am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Schlange hat dich verführt, warum hast du nicht auf Gott gehört? Das ist die Anspielung darauf. Gott sagt dir, du musst daraus lernen, dass du Gott mehr vertrauen musst als dem Mensch, was bei Rabban Gamaliel steht in Apostelgeschichte 5. Man muss Gott mehr vertrauen als dem Menschen und als dem Yetzer Hara, kennen Sie ja. Yetzer Hara ist der böse Trieb. Sie sind völlig im negativen Denken. Und er sagt ihm so, jetzt zeigt mal den Kindern Israels, ein kleines Holzstück gehört auf sie, den Baum, und sie sind wieder in der negativen Situation, mehr dem Bösen zu gehorchen in sich als dem Guten. Das ist eine heftige Kritik. Und darum sagt er ihnen, dort legt er ihnen ein Chok an und ein Recht, und dort prüft er sie. Prüft er sie im Sinne von, im Hebräischen heißt Nisayon, heißt, züchtigt er sie. Er züchtigt sie und sagt ihnen, mach das nicht nochmal. Nachher gibt es ja wirklich heftige Konflikte und auch Todesfälle natürlich in der Wüste, als sie zum 100. Mal schreien, wir haben nichts zu saufen. Dann wende dich an Gott und vertraue dir ihm und schrei nicht darum wie ein kleines Kind, das die Muttermilch nicht bekommt. Das ist doch infantil. Schrei doch zu Gott und sag Gott, wir haben kein Wasser. Wir vertrauen dir aber und beten dich an und loben dich, dass du uns alles gibst und alles gabst und alles geben wirst. Infantiles Benehmen, sie müssen erzogen werden. Und darum sage ich Ihnen eine Perle als Ihr Fachmann, Auszug ist gleich ein Erzug. Auszug ist gleich Erziehung. Auszug gleich Erzug oder Auszug gleich Erziehung. Die Kinder Israels müssen erzogen werden, nicht nur ausgezogen werden. erzogen werden, statt zusätzlich ausgezogen. Sie müssen auch erzogen werden, Gott zu vertrauen. Nicht einfach wie ein infantiles Baby zu schreien, gib mir die Brust. Das ist doch kindisch. Natürlich wird Gott das tun, aber du musst dich wie ein erwachsener Mensch benehmen und ihm vertrauen, dass er dir das gibt. Zeig dich in deinem Vertrauen, in deinem Glauben. Und dann der große Satz 11,26, da sind wir gleich am Ende. Ein ganz voller Satz, allein hier in 15. Und er sprach, Gott, willst hören du, hören auf seine, deines Gottes Stimme und was gerade ist in seinen Augen tun, seinen Geboten lauschen und all seine Gesetze wahren, die sind echte Gesetze, die Vorschriften Gottes, dann will ich von aller Krankheit, die ich auf Ägypten legte, nichts auf dich legen, denn ich bin dein Arzt. Ein großes Thema. Ki ani Adonai rof echa, wer ist der erste Arzt in der Bibel? Gott. Schreiben Sie auf, der erste Arzt. Der erste Chirurg in der Bibel ist auch Gott übrigens, den er nimmt ja aus der Eva, die, aus dem Adam die Rippe, die sogenannte Rippe, die Seite, streng genommen, baut daraus einen neuen Menschen. Der erste Chirurg, der erste Körper, der erste, wie sagt man, Gelenkchirurg, der erste Gelenkchirurg und der erste Knochenchirurg ist Gott, weil er die Seite herausnimmt und daraus die Eva baut. Und der erste, sage ich, der Arzt, der erste, wenn du bist, Arzt für Allgemeinmedizin, oder der erste, weiß ich, der erste Nervenarzt ist ebenfalls Gott, denn er sagt, ich bin dein Arzt. Da kommt das hebräische Wort, geh er nie an den auf Echa. Und das ist natürlich ein Tadel an die Israeliten, aber auch zugleich ein Appell. Wie viele Patienten, sage ich das in ganz Europa, dass Krankheit immer Ausdruck ist davon, dass wir mit Gott uns von Gott uns abgesondert haben. Denn Gott sagt selbst, alles, was ich auf Mitzrayim brachte, sprich die 10 Plagen, ja, Korrektur, weil wir Fehlverhalten, ist Ausdruck einer Korrektur, die sie braucht, weil sie mit Gott nicht verbunden waren. Das heißt, sie waren mit Gott nicht verbunden und er sagt, alles, was du tust in den Augen Gottes, wenn du seinen Geboten lauschst und wenn du auf ihn hörst, dann wirst du es nicht nötig haben, Angst zu haben und Zweifel zu haben und Misstrauen zu haben. Das heißt, die Ägypter waren ja Selbstverherrlicher. Nur ihr Weltbild zählte, weiß ich, der Helios, der Sonnengott und die Kulte in Memphis und in einer großen Stelle, Annapolis, die verschiedenen Stellen, in denen die Götter angebetet wurden, waren Ausdruck eines Götzendienstes. Sie vertrauten nur sich selbst und was war das Ende des Epos? Selbstbetrug bzw. Selbstzerstörung. Das heißt, Gott sagt ihnen, wenn du das nicht tust, wenn du auf Gott, dessen Stimme hörst und das tust, was in seinen Augen gerade ist, das heißt, den geraden Weg gehst mit Gott, Gott in den Fokus rückst, in das Zentrum deines Denkens, denn du bist ja sein Kind, dann wird jedwede Krankheit heißt im Hebräischen, jedwede Verirrung, jedwede Verweltlichung, jedwede Verlorenheit, Machala kommt von Chol, jedwede Profanisierung des Lebens, jede Banalisierung des Lebens von dir genommen werden, beziehungsweise ich werde sie erst gar nicht auf dich legen, wenn sie da ist, werde ich dich heilen, denn ich bin dein Arzt, ich, immer wieder, ich sorge für dich. Ich habe deinen Körper gebaut, dann werde ich dir Wasser geben, warum hast du dauernd Angst, dass du nichts zu fressen und zu saufen bekommst? Wenn ich deinen Körper baue, dann vertraue mir doch, dass ich deinem Körper das gebe, was er braucht. Aber schrei nicht darum und bete nicht die Angst an. Mein großer Professor in Amerika sagte damals, Angst ist das größte Verbrechen, das ein Mensch praktizieren kann, weil es Götzendienst ist. Angst ist ein Verbrechen, weil es Götzendienst ist. Du betest die Angst an, statt Gott anzubeten. Jemand, der in eine Paranoia hineingeht, in Angst und sagt, ich habe Angst vor dem Krebs oder Angst vor Arbeitslosigkeit, betet Angst an, anstatt zu sagen, diese Gefahr besteht, aber mein Gott ist größer als die Angst. Ich gehe zu Gott, anstatt die Angst anzubeten und sich ergreifen zu lassen durch Angst. Und darum sagt er, ich werde nichts auf dich legen, was ich auf Ägypten legte. Alle Enge und alle Belastungen, denn die 10 Plagen waren ja Korrekturen auf der psychosomatischen Ebene. All die Plagen, die da erfolgten, waren psychosomatische Korrekturen um das Zerrbild der Ägypter, das ja ständig die Natur anbetete und ständig sich selbst anbetete, zu korrigieren. Und diese Härten, diese Krankheit, diese 10 Plagen, mit dem gesamten Vernichtetwerden des ägyptischen Reiches, das erspare ich dir, wenn du mir folgst und wenn du nicht gleich, weil Wasser fehlst, sofort musst und in die Paranoia der Angst und des Misstrauens gehst. Warum wendest du dich nicht an mich? Die Angst wird dich nicht erlösen. Die Angst wird dir kein Wasser geben, aber ich werde dir Wasser geben, wenn du mir vertraust und zu mir betest und durch den Glauben in mich Fakten bewirkst. Jesus sagt das auch, der Jude Jesus in 9,23 Markus. Alle Dinge sind möglich, alle Erfahrungen sind möglich, dem, der da glaubt. Oder in der Matthäischen Version, wenn ihr nur Glauben hättet wie dieses Sesamkörnchen, dann könntet ihr diesem Berg sagen, er versetze dich und er wird sich versetzen. Das heißt, Jesus, Joshua ist ein Mann des Glaubens. Er zitiert ja auch Moschee ständig. Ohne Glaube gelingt Leben nicht. Ohne Glaube gelingt Leben nicht. Und darum müssen sie nicht nur ausgezogen werden, wiederhole ich, sondern auch erzogen werden in diesen Glauben hinein, in den 40 Jahren der Wüste. Und dann wird noch letztens in 27 gesagt, das ist auch sehr schön symbolisch, 27, sie kamen nach Elim. Elim ist ein Anspruch auf El, Götter. Elim sind natürlich Bäume, aber das kommt von der Macht Gottes, die Menschen, die Kanaaniter anbeteten, aber es soll hingerichtet werden auf Gott. Gott ist zugleich Elohim, wiewohl die Ägypter das, die anderen Völker auch benutzen für ihre Götter. Aber die tiefste Wurzel des Judentums sieht darin die Verehrung Gottes, die dann abgewandterweise in die Götter ging. Sie kamen nach Elim, einem der ersten Orte ihrer Wanderung durch die Wüste. Dort waren interessanterweise 12 Wasserquellen und 70 Palmen und sie lagerten dort am Wasser. Das heißt, Gott gibt ihnen natürlich Wasser, wenn sie vertrauen. Und sie müssen lernen zu vertrauen, sonst gibt es Blut ohne Ende. Auch in Zion fließt Blut, nicht nur bei den Ägyptern. Und der Satz mit den 12 ist so wichtig, Rickleff. Die 12 Wasserquellen, das übersehen sehr viele Christen, weil sie denken, naja, Technik ist überhaupt keine Technik. Es gibt keine Technik in der Bibel. Dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen. Natürlich sofort eine Anspielung auf die 12 Stämme Israels, die da wachsen werden. Palme, Psalm 92, Zadik katamari fach, geres babylon, jesge, ein Zadik wird blühen wie die Palme im Libanon. Er wird blühen wie eine Palme und wie eine Zeder im Libanon. Der Inbegriff der Schönheit des gläubigen Menschen ist die fruchttragende Palme mit ihren reichen Früchten, die herunterhängen und der Pracht dieses immerwährenden grünen, stabilen Baumes. Und darum sagte, dort waren 12 Wasserquellen und das sind natürlich Quellen. Es können auch 17 sein, aber es spielt die 12 natürlich eine Rolle, die 12 Stämme Israels, die ja wieder zusammenkommen müssen nach der Zerrissenheit. Während 210 Jahre Exil, die müssen zusammenkommen und am Wasser Gottes, das ist eine Anspielung der Spiritualität des Wassers, materielles Wasser brauchen sie und spirituelles. An den Wassern Gottes werden sie sich nähren, materiell und auch spirituell. Die 12 wird sie wieder stabilisieren, darum werden sie 12 Stämme werden, die zusammenwachsen nach der Zerrissenheit des Exils und eine Einheit Gottes werden. Und 70 Palmen. Palmen stehen ja am Wasser. Palmen profitieren ja von dem Wasser und wachsen aus dem Wasser. Die brauchen das Wasser, um zu wachsen und zu blühen. Und das ist natürlich die Anzahl der Stämme der Welt. Der Weltstämme, die ja laut Genesis 9 die Arche verließen. Da wird ja ein langer Katalog aufgeführt. Sie erinnern sich an Shem, Cham und Japhet, das sind die drei Söhne von Noah und von denen hat sich die Welt entwickelt, laut Genesis 9. Lauter Anspielung, wenn Sie das kombiniert sehen, kontextuell. Und hier wird gesagt, dass wir zwölf Stämme an den Wassern sitzen und über die Wasser werden wir die Palmen, nicht nur uns selbst, die Zeitung, sondern die Palmen nähren. Denn 70 Palmen wuchsen dort mit den schönen Datteln, die da hängen. Saftigste israelische Dattel, mittlerweile ganz, ganz riesig. Das heißt, wir werden die Völkerwelt nähren im Klartext. Wir, die 12 Stämme Israels, die am Wasser des Lebens sitzen, in der spirituellen und der materiellen Bedeutung, wir werden die Palmen einladen, zu uns zu kommen und 70 Palmen nähren, von unserer Kraft und unserer jüdischen Kraft zu profitieren und dadurch groß und stabil zu werden. Denn es muss in Zion passieren. Gemäß Jesaja 2,4, Kimizion Tetzetora und Varan in Englisch schreiben, denn von Zion geht die Lehre aus, das Wort Gottes aus Jerusalem. Und dort lagerten sie am Wasser. Hier wird jetzt zum x-ten Mal betont, Wasser, Wasser, Wasser. Macht euch bewusst, sagt Gott, ich gebe euch das Wasser, aber nur ich tue es. Mit einem Reichtum an Symbolik, die tief berührend ist. Die 12 Wasserquellen, aus der Quelle werdet ihr schöpfen. Tausendmal steht es auch bei Jesaja 2. Und schafft ihr mein besser Sonnen, wir meinen ja schon, aus den Quellen des Heils werdet ihr schöpfen, Wasser der Erlösung. Natürlich auch eine spirituelle Bedeutung. Und die Völker sind eingeladen, sie alle sind eingeladen, aus unseren Wassern zu schöpfen und dadurch Kraft zu bekommen, wenn ihr mit uns am Wasser, sprich an der Tora Gottes, siedelt. Rickleff, bist du zufrieden?
Ich bin sehr beeindruckt, Juval, von dem, was du gesagt hast, Glaube, Angst und Unsicherheit. Viele Menschen sagen, kann ich halte das alles. Wenn man die darauf aufmerkt, du willst in der Angst, dann ist das eine Spur. Ich danke dir sehr für deine Auslegung und für deine Worte, lieber Juval.
Gerne. Und wer mich kontaktieren möchte, gerne über WhatsApp und über, was gibt's noch, YouTube können Sie alles hören. Sie können mich gerne kontaktieren. Sie finden alles und bei mir unter Juval Lapide können Sie mich kontaktieren. Es gibt noch so viel mehr zu sagen, aber ich habe Rickleff versprochen, die Zeit nicht zu überstrapazieren.
Tudaraba und
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.